Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute in Mettenheim beim Stefan Sander. Der Stefan Sander, der leitet in dritter Generation ein Weingut, das jetzt auf 70 Jahre ökologischen Weinbau zurückblickt und dieses Jahr ein Jubiläum feiert, nämlich 40 Jahre Naturlandwinzer, also tatsächlich auch 40 Jahre zertifiziert biologisch arbeitet. Das ist ein Doppeljubiläum und das dürfte auch einzigartig sein in Deutschland, denke ich. Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein.
Hallo, gerne. Bin ich schön, dass du gekommen bist.
Ich war vor langer Zeit schon mal da und dann viel zu lange nicht da tatsächlich, wie wir festgestellt haben, als wir jetzt vorhin mal durch die Weinberge gegangen sind. Trotzdem wiedererkannt auf jeden Fall das Weingut, auch als ich hier nach Mettenheim abgebogen bin, hätte ich das Navi tatsächlich gar nicht mehr gebraucht, da war mir schon noch klar, wo ich jetzt hin muss. So groß ist Mettenheim ja auch nicht. Erzähl mal, wo wir uns befinden, weil Mettenheim ist jetzt nicht Westhofen oder so, wo man irgendwie direkt an einer Hand alle Lagen abzählen kann.
Nein, wir sind eher das unbekanntere Dornröschen hier bei den rheinhessischen Gemeinden. Mettenheim ist eine der Lagen von den Rheinterrassen mit die südlichste. Also die bekannteren Namen sind dann Oppenheim, aber wenn man weiter nach Süden fährt, kommt man über Guntersblum, Alsheim, dann irgendwann nach Mettenheim. Das ist die südlichste Gemeinde vom Bereich Nierstein, bevor es rübergeht in den Wonnegau, wo dann Westhofen und Osthofen dazugehören.
Das ist ja tatsächlich auch nur ein paar Minuten von hier, sagen wir mal vielleicht 10 oder Osthofen, weiß ich nicht mal.
Ja, Osthofen sind 3,5-4 Kilometer.
3,5-4 Kilometer, genau. Und Oppenheim dann?
Da waren die Kinder in der Schule, das sind 15 Minuten.
Ja, ja. Und also genau zwischendrin eigentlich, zwischen diesen beiden großen Bereichen.
Ja.
Von den drei Bereichen, die Rheinhessen eben so hat. Ne?
Und was das hier so ausmacht, ist, wir haben ein relativ breites Rheintal hier. Das heißt, der Rhein ist nicht direkt an die Weinbergslagen angrenzend, wie man das in Nierstein und teilweise in Oppenheim hat, sondern hier ist eine sehr fruchtbare Ebene, wo auch viel Gemüse angebaut wird. Und dann am Hangfuß kommen die ersten Weinberge. Die Gemeinde Mettenheim liegt auch noch im Rheintal selbst, also in der Ebene, genauso wie unser Weingut. Und dann geht das Hügelland los, hauptsächlich aus Lössböden mit seinen mit den Mettenheimer Lagen Michelsberg und Schlossberg.
Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich hier auch einen ganz anderen Boden eigentlich als Westhofen, was bekannt ist für kalkreiche Böden vor allen Dingen. Ne? Mhm. Und dann eben Richtung Oppenheim, Nierstein und so weiter haben wir dann eben diese Eisenoxid geprägten Böden. Ne?
Die röteren Böden, genau. Ja. Und hier ist vornehmlich Lössboden, im Rheintal auch Schwemmland, aber die Hügel, die Hänge, das ist Lössboden mit einer unterschiedlich dicken Auflage und dementsprechend, wie viel Löss in diesen meist etwas terrassierten Anlagen obendrauf ist, kommt dann der Kalkstein, der unten drunter liegt, eben mehr oder weniger bis gar nicht zum Vorschein. Im nördlichen Mettenheim, also Richtung Mainz, da ist etwas mehr Kalk vorherrschend. Hier im Süden ist es richtig fruchtbarer Lössboden.
Hm. Drei Generationen, die jetzt biologischen Weinbau betreiben, also dein Opa Otto Heinrich.
Ja, richtig.
Der hat damit angefangen, aber haben schon Generationen davor Weinbau hier betrieben oder war das tatsächlich der sozusagen die Tradition begründet hat?
Der Betrieb ist wesentlich älter, nicht an der Stelle, wo wir momentan sitzen, sondern als Gemischtbetrieb im Ortskern von Mettenheim entstanden und das Familienwappen ist von 1726, also so lange ist das hier auch zu vollziehen, dass hier Landwirtschaft und Weinbau betrieben wurde. Die neuere Geschichte, kann man gut sagen, fängt mit meinem Großvater aber an, der die Aussiedlung hier knapp vor Mettenheim 1964 angefangen hat und in dem Zuge auch auf die Tiere, die Landwirtschaft verzichtet hat und sich komplett dem biologischen Weinbau, Weinanbau gewidmet hat. Da ist so ein Cut ein bisschen drin,
Also 56 erstmal sozusagen die Entscheidung getroffen, biologisch zu.
Mit, richtig, damals auch mit noch Getreide und ja, so weiter.
Aber das ist ja für die Zeit total ungewöhnlich eigentlich, ne? Also es ist ja, wenn man so will, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eigentlich immer mehr Chemie in den Weinberg gekommen ist.
Ja.
Und der ist dann, wie ist er dazu gekommen, eben den konträren Weg dazu zu gehen?
Da gibt es verschiedene Gründe dazu. Das kann man nicht, es war nicht der eine ausschlaggebende Punkt, sondern es gab viele verschiedene. Und ich glaube, Grundlage von dem Ganzen ist, dass mein Großvater aus einem Zweig der Sanders kommt, aus Offenbach, weil hier die in Mettenheim keine Kinder, keinen Nachwuchs hatten. Und er wurde praktisch ausgesandt, um den Weinbau oder den landwirtschaftlichen Betrieb weiterzuführen. Und daher kam es, dass er die Sache etwas anders angegangen ist als jemand, der schon von Kind auf mit in einem Betrieb groß wird. Mhm. Und hat sich sehr stark um die Sache, um die Belange des Bodens damals schon von Anfang an gekümmert. Ein zweiter ausschlaggebender Punkt war, dass seine Frau sehr früh schon an Multipler Sklerose litt. Mhm. Und er da über die Ernährung, war ja hauptsächlich Eigenversorgung mit dem Schwein im Stall und dem Gemüsegarten und der landwirtschaftlichen Produktion, er da positive gesundheitliche Erfahrungen feststellen konnte mit, wenn er mit Spurenelementen gearbeitet hat, wenn er keinen Stickstoffdünger verwendet hat. Also die Anfänge waren nicht hochkomplex, aber von den Schritten her größer wie alles, was man heute macht, einfach zu sehen, oh, es hat einen Einfluss auf den Mensch, wenn ich mich anders, nicht nur anders ernähre, sondern wenn ich das, was ich esse, wenn das anders angebaut ist. Und er hatte, in der Zeit hatte das Weingut auch noch ein paar Kühe auf der Weide und ein paar Schweine im Stall. Und die haben tatsächlich von den Erzählungen her weiß ich das, an der Möglichkeit, Butter herzustellen aus der Milch, wurde ja damals alles selbst gemacht. Und auch an den Kühen, was die fraßen, Unterschiede entdeckt, ob der Acker, ob die Wiese mit Trestern vom Wein gedüngt worden ist oder mit Stickstoffdünger aus der Tüte. Mhm. Und ja. Mein Großvater war immer sehr wachsam und sehr ein großer Beobachter und sehr belesen. Und dann hat er da seine Schlüsse draus gezogen und sukzessive Richtung in die Richtung gearbeitet, was man heute den Bio-Weinbau nennt. Und hat sich auch schon sehr früh mit anderen Interessierten in dieser Richtung ausgetauscht, die aber meistens nicht hier in der Ecke saßen, sondern eben in Baden oder im Elsass, um so sich Erfahrungen anzueignen, um zügig voranzukommen. Das war, glaube ich, das Hauptding. Er hat da am Anfang schon ein bisschen im Leeren gestochert.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, ist es eben total ungewöhnlich für die Zeit und wahrscheinlich ist er auch von anderen belächelt worden und im Zweifelsfall, also ich kenne ja viele, zumindest aus der späteren Zeit dann, die im Weinbau dann vielleicht zu Ende der 70er angefangen haben, weiß jetzt nicht, so Clemens Busch oder so, also so eigentlich die erste offizielle Generation. Richtig. Sozusagen, von der man jetzt so spricht, dass es die erste war, was dann eben nicht so ganz stimmt, aber wie auch immer, die sind ja wirklich belächelt worden als Spinner auch bezeichnet worden, ne, von Leuten, die dann irgendwann später dann doch mal nachgefragt haben, wie man es denn so macht und ob die sich dann auch überlegt haben, ob sie es nicht ihre Betriebe nicht umstellen sollen. Also Pioniere werden gerne auch mal. Wie war das bei deinem Großvater oder auch bei deinem Vater? Dein Vater Gerhard hat sich dann...
Das hat hier genauso stattgefunden, das mit dem Belächeln. Und mein Opa erzählte immer von einer Podiumsdiskussion. Ich glaube, in Geisenheim war die damals, wo dann jemand aufstand und gesagt hat, er wäre ein Beratungsgeschädigter von meinem Großvater gewesen. Und da hat mein Großvater gesagt, stopp, ich habe nur erzählt, was wir machen und wie wir es machen. Die Landwirtschaft ist so unterschiedlich, je nachdem, wo man zu Hause ist. Das kann man nicht Copy und Paste nehmen, wie Spritzpläne von Pflanzenschutzmitteln. Mhm. Und das war aber auch ein Punkt, der ihn aufmerksam darauf gemacht hat, wir sind Ausbildungsbetrieb, wir zeigen gerne, was wir tun, aber wir sind keine Beratung. Mhm. Und bei meinem Vater wurde es dann schon etwas, der war etwas vernetzter in der Weinbaubranche. Und da gab es dann auch regeren Austausch darüber. Wenn man meinen Opa anguckt, dann waren das dann ein Jean-Pierre Frick im Elsass oder ein Wendelin Brugger in Südbaden, die Partner, die er dann zum Austausch hatte, um sich über Erfahrenes auszutauschen. Und bei meinem Vater war der Kreis dann hier auch in Rheinhessen. Bei meinem Opa, die Lotte Pfeffer noch da unten, das waren und in Ingelheim, Arndt Werner, das waren ja so die ja. Ersten dann in der späteren Zeit, wo du gesagt hast, in den 70er.
Ja, genau, so Heilze Herrnsheim war auch
Herr von Weimann, dann Heilze Herrnsheim damals, war auch ganz früh ja mit, zumindest mit der Gartenparzelle dabei, das war ja nicht der Gesamtbetrieb.
Ich weiß gar nicht, die Veeds, also wo jetzt Florian Veeth arbeitet, waren glaube ich auch schon relativ früh
dabei. Der Vater von Florian, der war auch schon relativ früh mit dabei. Und in der Generation meines Vaters sind dann die Knoblochs und Walter Zimmer und Günter Wittmann. Und das war dann wieder die nächste.
Stimmt, der Günter Wittmann kam ja auch mehr von der Landwirtschaft. Hat ja auch noch richtig biologische Landwirtschaft neben dem.
Die haben dann auch die Landwirtschaft auf Bio, bevor sie die abgegeben haben, auch die Landwirtschaft auf Bio. Aber das ging damals viel unter den einzelnen Betrieben oder Familien ja eher wie Betriebe unter den Familien über den persönlichen Austausch und über das mal gucken, was der andere macht und nicht über eine Frau Künast, die sagt, wir müssen jetzt aber 20% Biolandwirtschaft in Deutschland machen, sondern das war ja weit davor und die Idee jedes Einzelnen war auch ein bisschen unterschiedlich. Bei dem einen war es was Gesundheitliches, bei dem anderen war es ein ganz großes Problem mit der Chlorose zum Beispiel hier in Rheinhessen. Wirst du nicht wissen, aber hier war früher die Chlorose, das Gelbwerden der Weinberge, eins der Hauptprobleme. Und dann sind die Trauben nicht richtig, durch die kalkreichen Böden, die wir hier haben. Mhm. Und dann sind die Trauben in der Blüte nicht richtig versorgt worden und sind abgefallen und ganz starke Verrieselungen. Heute sieht man in Rheinhessen kaum noch grüne Weinberge, weil alles ist begrünt.
Keine gelben
Weinberge so rum, weil alles begrünt ist, die Bodenstruktur eine ganz andere, die Verschwemmungen nicht mehr so da sind, wie wenn man siebenmal gegrubbert hat, was früher ja hier üblich war bei den schmalen Zeilenbreiten von 1,30 Meter, 1,40 Meter, wie das im Burgund teilweise heute noch ist. Also da hat sich schon in den letzten 50, 60, 70 Jahren sehr, sehr viel getan. Am Anfang war es mit Sicherheit auch viel Erfahrung. Mittlerweile hat sich aber doch eine Wissenschaft darum entwickelt, die auch belegen kann, warum es richtige und falsche Wege oder unterschiedliche Wege da gibt. Und was mit daraus resultierte, ist in Geisenheim an der Hochschule der Randolf Kauer.
Selber Winzer auch?
Selber Winzer, der auch die erste Professur für Bioweinbau dann hatte. Unser Sohn ist gerade in Geisenheim, jetzt in den letzten Zügen, hoffe ich.
Lukas,
ja. Und der hat den aber leider im Rahmen des Unterrichts nicht mehr kennengelernt, weil der Randolf, ich glaube, vor 3,5 Jahren da in Ruhestand gegangen ist. Oder was heißt Ruhestand? Der wird seiner Tochter beim Weingut am Mittelrhein kräftig unter die Arme greifen dürfen, habe ich den Eindruck. Ja.
Ja.
Nee, so hat sich das hier über die Jahre entwickelt. Und ich bin auch schon, 55, auch schon viele Jahre mit hier dabei. Und auch in den letzten 30 Jahren. Das ist das Schöne im biologischen Anbau. Man sucht immer nach einer Veränderung oder einer Verbesserung und man sieht die Vielfalt, die Artenvielfalt, das Porenvolumen. Also man guckt in ganz andere Sachen mit Spaß rein und kennt das. Und das macht mir eine große Freude hier.
Ist nicht langweilig geworden.
Noch nicht, nein.
Da, als dein Vater sich hat Naturland zertifizieren lassen, hat er den Verband mit begründet? Oder, also ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, aber es müsste ja eigentlich auch so ein bisschen in der Zeit gewesen sein, oder?
Der ist, genau, das war in der Zeit, das ist kalendarisch ungefähr ein Jahr davor gewesen. Ich meine, der Verband wäre jetzt 41 Jahre alt, aber das ging damals auch über einen Bekannten, den Richard Storhas, der da bei der Gründung mit dabei war und der dann auch meinen Vater dazu bewegt hat, damit in die Zertifizierung zu gehen, in den Austausch zu gehen. Und der zweite, der da von so gut wie Anfang an bei Naturland mit dabei ist, ist der Gerhard Roth aus Wiesenbronn in Franken.
Ja.
Und dann passierte viele, viele Jahre weinmäßig bei Naturland nicht viel. Und dann gab es aber mal eine Kooperation zu Zeiten vom Prinz Michael, also Prinz Salm, zwischen dem VDP und Naturland. Und da gab es da mal eine engere Zusammenarbeit, die auch mehr Winzer dazu gebracht hat, bei Naturland sich zertifizieren zu lassen. Hat man Dippon zum Beispiel vom Schlossgut Hohenbarschwein ist seit Ewigkeiten mit dabei gewesen. In der damaligen Zeit dann auch Philipp Wittmann. Aber der Verband ist halt fränkisch, weinmäßig schon fränkisch dominiert, weil es der Verband in München sitzt und die Bayern dann eben ein bisschen lokalpatriotischer sind.
Okay. Inwiefern unterscheidet er sich jetzt beispielsweise von Bioland? So, hast du das so im Überblick? Oder?
So gut wie gar nicht.
So gut wie gar nicht.
So gut wie gar nicht. Das geht eher darum, dass die Formulare eine andere Farbe haben, aber die Verbände an sich ziehen alle schon am selben Strick, in dieselbe Richtung, legen großen Wert auf die Bodenbewirtschaftung und glaube, die Unterschiede sind dann nur marginal, was das angeht.
Das heißt, du bist jetzt auch schon 30 Jahre dabei.
Erschreckend, oder?
Ja, das ist schon eine lange Zeit, ja, tatsächlich. Wie würdest du sagen, also wie lange hast du mit deinem Vater zusammen hier gearbeitet?
Ja, ich bin 94 mit der Weinbautechnikerausbildung in Weinsberg in Württemberg fertig geworden. Und dann hat es natürlich unter den Nägeln gebrannt. Und so bin ich gleich mit hier zu Hause eingestiegen und habe mich nach und nach hier rein gefuchst in das, was wir heute machen. Und das über viele Jahre mit meinen Eltern zusammen. Und dann ging das so wie in einem Familienbetrieb, wenn es gut läuft, üblich sukzessive von den Verantwortungen auf mich über.
Was hast du verändert? Also hast du schnell was verändert oder waren das so Prozesse, die einfach länger gedauert haben?
Nee, schnell habe ich gar nichts verändert, sondern habe das erstmal richtig kennengelernt. Ich war davor auch in der Ausbildung unterwegs und dann auch im Ausland eine Zeit lang unterwegs. Und ich habe erstmal kennengelernt, wie es hier gearbeitet wurde. Und dann nach und nach mich da rein geschafft. Und dann haben wir zusammen geguckt, wie können wir mit der Humusbilanzierung, mit dem Kompost, damals haben wir viel Kompost eingebracht in die Weinberge, wie können wir damit gut den Boden verbessern, auch was für Rebsorten vielleicht mich interessieren. Mein Vater hatte sehr früh schon 1-2 rote Piwis, die sich aber nicht allzu glücklich erwiesen haben. Die sind dann wieder weg. Dann waren wir sehr klassisch unterwegs viele Jahre. Jetzt sind wir wieder ein bisschen uns nicht den Piwis verschrien, aber zumindest mal gucken, was die momentanen Züchtungen denn hergeben. Historische Rebsorten habe ich irgendwann mit eingebaut. Aber wir sprechen ja über einen Zeitraum von 30 Jahren.
Das ist schön, eben.
Also das Rad neu erfunden.
Hast du nicht.
Habe ich nicht.
Nee. Aber in 30 Jahren hat sich ja zumindest im deutschen Weinbau, also nicht nur im deutschen Weinbau, insgesamt im Weinbau ja sehr viel getan. Wahrscheinlich mehr als in den Jahrhunderten Ja, kann man auch nicht sagen. Also Ende des 19. Jahrhunderts, so mit Einführung der Häfen und dann Kältetechnik. Also es gab schon immer wieder so Phasen, wo sich viele Dinge verändert haben, aber wahrscheinlich nicht so schnell der Klimawandel. Also sprich sozusagen die Veränderung vom Klima, von außen.
Ja, von außen. Ja,
auf die Weinberge. Ne?
Die anderen Veränderungen, die du angesprochen hast, sind ja viele Veränderungen, die von innen herkamen.
Genau.
Die aus Innovationsgier, nenne ich es mal, oder
Drang
oder Effizienzgier entstanden sind, oder auch Qualitätsansprüchen mit den gekühlt vergorenen und mit der Vorklärung und was sich da über die Jahrzehnte entwickelt hat. Ich glaube, dass in dieser Zeit sehr viel Einfluss von außen kam und im gleichen Moment aber auch das Wissen der Weintrinkerschaft um den Wein durch die Medien, durch Bücher schnell vorangeschritten ist und die Leute, die den Wein mögen, auch ganz genaue Vorstellungen haben. Und das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und es wird sehr genau probiert und geguckt und qualitativ eingenordet und eingeordnet. Mhm. Ich glaube, das hat sich auch noch dazu entwickelt. Also die Möglichkeit, Weine miteinander zu probieren und zu vergleichen, war noch nie so groß und so schön, wie es im Moment der Fall ist. Und ich nenne sie nicht Erwärmung, sondern die Klimaveränderung ist unser tägliches Geschäft mittlerweile auch. Und wir müssen gerade bei dem Begrünungsmanagement, mein Opa war hier mit einer der Begründer, Begrünungspflanzen zwischen den Reben wuchsen, der das eingeführt hat. Mhm. Mittlerweile sind die in manchen Jahren schon eine ganz schöne Konkurrenz für die Rebe, wenn es sehr trocken ist. Und man muss eben gucken, wie man mit den Pflanzen umgeht, wann sie wachsen sollen und wann eben eher nicht, was zum jeweiligen Zeitpunkt die Priorität hat. Und das sind Veränderungen, da muss man schon nah an seiner Scholle sein, um das zu sehen und um auch drauf reagieren zu können. Mhm. Und ich glaube, dass wir da in der Winzerschaft, nenne ich es jetzt mal allgemein, sehr präzise mittlerweile sind. Einerseits natürlich die Erfahrung, das Bauchgefühl, aber genauso Vorhersagemodelle vom DLR in Oppenheim, was Niederschlagsprognosen, Wasserverfügbarkeit angeht. Und dass wir da auch durch die Notwendigkeit auch sehr professionell, glaube ich, geworden sind im Weinbau. Mhm. Ja.
Jetzt hast du vorhin davon gesprochen, dass ihr früher viel Kompost eingebracht habt. Wir hatten vorher an so Tüten mit Gesteinsmehl vorbei. Und du hast auch darüber gesprochen, dass das Helmholtz-Institut da war, um mal zu checken, zu überprüfen, zu messen, wie sich sowas auf Boden und auf Kohlenstoffbindung irgendwie auswirkt. Also wie hat sich die Arbeit insofern mit dem Boden verändert?
Die Arbeit mit dem Boden hat sich ein bisschen verändert, aber was sich vor allen Dingen verändert hat, ist, wie man denn da drauf schaut. Die Grundlage unserer Arbeit mit dem Boden ist die Bodengesundheit und die Fruchtbarkeit des Bodens, um darauf einen möglichst, schmackhaft ist jetzt beim Wein ein komisches Wort, aber einen vielschichtigen, konzentrierten, regionstypischen Wein anzubauen. Das ist der Hintergrund, eine gesunde Pflanze zu haben. Dafür ist die Grundbedingung, ich brauche einen vitalen Boden, ich brauche Porenvolumen, ich brauche Mikroben. Und um das zu erreichen, arbeiten wir seit Jahrzehnten mit Spurenelemente, Düngern, sei es gemahlene Braunalgen oder Kieselalgen aus dem Meer, die sehr viele Spurenelemente beinhalten, oder auch schon seit Jahrzehnten mit Gesteinsmehlen. Meist aus Diabas, einer basaltähnlichen Verbindung, die im Sauerland, in der Ecke vom Sauerland abgebaut wird, um der dem Bodenbiom, also den, der Lebensgemeinschaft aller, aller Tiere und Pflanzen im, im Boden, da eine Nahrung zur Verfügung zu stellen, dass die den Boden so aufschließen, dass für die Rebe das optimale Milieu ist. Jetzt mal ganz grob von dieser wissenschaftlichen Seite. Und das machen wir seit Jahrzehnten. Früher wurde noch mehr mit tierischem Mist und Kompost, Grünschnittkompost, gearbeitet. Davon haben wir uns ein bisschen entfernt, sondern wir bringen weniger fremde Sachen wie Kompost in die Weinberge ein. Die Begrünung muss das Material, was wir für den Humusaufbau brauchen, selbst über Winter produzieren, nenne ich es mal so. Aber diese Erfahrung, dass wir die Pflanzen aus dem eigenen System raus ernähren können und Top-Trauben daraus ernten, die hat sich in den letzten 30 Jahren etwas verändert und ein bisschen auch auf die größere Trockenheit angepasst in der Auswahl der Pflanzen und in der Art, wie lange wir sie stehen lassen. Und du hast es gesehen, wir sind durch den Weinberg gelaufen eben. Wir haben jetzt ungefähr 30% der Begrünung schon umgebrochen, also streifenweise. Mhm. Und in der Mitte steht aber immer noch was mit Wicken, mit Klee, mit verschiedensten Begrünungspflanzen, die auch am Blühen sind, damit eine gewisse Attraktivität für Nützlinge und für Insekten sind. Also das System hat sich ein bisschen gewandelt, weil durch die Trockenheit, die wir hier in den meisten Jahren haben, wir nicht ganz so üppig mit der Verschwendung umgehen können. Und den Boden jetzt richtig mit Stroh abzudecken, wie es im
Roten Hang zum Beispiel
Steilhang, ne? Im Steilhang oft üblich ist, ist hier auf den Böden ohne zusätzliche Stickstoffdüngung von dem CN-Verhältnis meist problematisch. Da können die Weinberge hier auch schon in die Knie gehen. Okay. Und so haben wir lange dran, oder was heißt lange dran gearbeitet, wir sind noch nie am Ende, zu experimentieren, wie wir mit dem Boden arbeiten, dass der den größten Nutzen für unsere Pflanze hat. Mhm. Und auch in den Hanglagen hier, wenn es Gewitter gibt im Sommer, nicht wegschwimmt und keine Erosion bildet, die nachher Chlorose als zur Folge hat. Also gelbe Blätter an den Reben. Du hast das Helmholtz-Institut angesprochen, der Professor Sachse, die waren letzte Woche hier 4 Tage lang und haben Bodenproben genommen. Die möchten nachvollziehen, die möchten die Wirkung des Gesteinsmehls, was wir ausbringen, nachvollziehen und spekulieren darauf, dass da geologische Prozesse ablaufen im Weinbergsboden, dass sich CO2, also Kohlenstoff aus der Luft, auch in diese Tonhumusminerale mit einbaut und würden am liebsten sogar quantifizieren, wie viel das ist, mit dem Ziel oder mit der Möglichkeit zu sehen, wie der Prozess der CO2-Freisetzung in landwirtschaftlich genutzten Böden auch reversibel ist. Also wird das den freigesetzten Kohlenstoff wieder in den Boden hineinbringen.
Ja, eigentlich, weil wenn du den Boden ja aufreißt, so, was du dann alle paar Jahre mal machst oder wie auch immer, in welcher Häufigkeit setzt du Kohlenstoff frei, ne?
Wir setzen Kohlenstoff frei, aber wir setzen in unserer Welt und in unserer Gesellschaft den Kohlenstoff natürlich an ganz anderen Stellen noch frei. Ja. In der Verbrennung von Öl und Treibstoffen und so weiter. Ja. Und da die EU ein großes Ziel in der Reduzierung dieser Emissionen oder im Gegenrechnen hat, wird eben auch hier geguckt, wie es in der Landwirtschaft Möglichkeiten gibt, das CO2 wieder in den Boden einzubinden. Mhm. Wir sind, oder das Helmholtz-Institut, die sind auf uns aufmerksam geworden, weil wir mit diesen Praktiken schon seit 2 Jahrzehnten arbeiten. Allerdings nicht mit dem Ansatz, den Kohlenstoff zu binden, sondern mit dem Ansatz, den besseren Wein herzustellen.
Trotzdem hast du dich ja neben der Ökologie wirklich auch dem nachhaltigen Arbeiten, also einen Nachhaltigkeitsansatz verschrieben. Hast dich irgendwie, hast du ein Fair-Choice-Zertifikat vor 2 Jahren erworben. Was heißt das? Also es wird ja gerne zusammen in einen Topf geschmissen. Ökologischer Weinbau muss per se nachhaltig sein, aber Nachhaltigkeit hat ja auch noch andere Aspekte, nicht wahr? Andersherum gibt's ja Nachhaltigkeitszertifikate, wo viele Leute dann davon ausgehen, wenn der Fair and Green zertifiziert ist, weil es das auch schon im Namen trägt, dann macht er ja bestimmt Öko, ist ja auch nicht der Fall zwangsläufig. Also es sind schon 2 parallele Schienen erstmal, ne?
Ja, es sind 2 parallele Schienen. Wie wir dazu kamen, ist relativ einfach. Es hat so ein bisschen was damit zu tun, auch wie mein Vater vor 40 Jahren zu Naturland gekommen ist, der auch gesagt hat, wir wollen das, was wir tun, auch dokumentieren und uns an gewisse Regeln halten. Ist vielleicht ein sehr deutsches Modell, aber hat uns bis jetzt ganz gut geholfen und weit gebracht. Und in unseren Köpfen waren die meisten Teile dieser zusätzlichen Nachhaltigkeitszertifizierung in unserem täglichen Leben und Arbeiten sowieso vorhanden und haben zu unserer Art der Bewirtschaftung der Weinberge schon dazugehört. Nur wird man plötzlich darauf aufmerksam, dass die reine Biozertifizierung gar nicht den Umfang hat von dem, was wir tun. Und so kamen wir auf diese in Heidelberg ansässigen Zertifizierer, DINA heißen die, von Fair Choice, und haben uns damit auseinandergesetzt. Und da werden plötzlich auch soziale Aspekte mit eingezogen. Wie lange sind Mitarbeiter hier? Wie ist die Energiebilanz? Und es ist eher ein Monitoring, was in die Zukunft gerichtet ist, was einen gar nicht schlecht macht zum Status quo, sondern was darauf aus ist, das Minimum muss man natürlich erfüllen, auch einen Prozess anzuregen, so dass man seine Betriebskennzahlen, nenne ich sie mal, vor Augen hat und sieht, was kann ich denn optimieren. Mhm. Und das gefällt mir daran sehr, dass es nicht, das musst du machen, da bist du, sondern es ist auch darauf angelegt, man kann sich verbessern und man kann sich verändern.
Mhm. Verstehe ich. Ich kenne das noch von Delinat, also diesem Schweizer Bioweinhändler. Der hat ja auch so, der macht das mit Schnecken, aber eben so verschiedene Stufen. Ne? Also man fängt irgendwo an und entwickelt sich im Prinzip weiter, ne? auf dem Weg dahin. Ne?
Ja. Genau, und ja. Wir kennen das schon aus der Gruppe La Renaissance des Appellations um Nicolas Joly,
ja.
Der auch mit verschiedenen, ja, Stufen der biodynamischen Entwicklung da sich Gedanken macht, und ich finde, so einen Prozess, der die Entwicklung begleitet und Anregungen schafft, wesentlich produktiver wie den reinen Rotstift.
Ja.
Und für
uns, ja, weil es einfach eigentlich eher in was Positives geht, ne?
Geht's ja, ja auch.
Ja,
eben. Geht ja bei der ganzen Sache. Wir sprechen von
lecker Weinchen. Aber es geht also eben nicht um Mangel sozusagen, sondern um das, was man besser macht.
Was man besser machen könnte. Und der Unterschied zwischen den Fair-Choice-Gedanken und oder Naturland macht auch eine Nachhaltigkeitszertifizierung jetzt dazu. Die haben wir mit anderen Naturlandbetrieben zusammen entwickelt. Da geht es nicht drum, beim Wein und beim Boden aufzuhören, sondern es sind soziale Aspekte, es ist Ausbildung, es sind ganz viele verschiedene Bereiche, die für die meisten Menschen hier in Westeuropa selbstverständlich sind, Arbeitsbedingungen und sowas dabei, aber es sind auch plötzlich Klimaziele mit dabei und Energieaufwendungen pro Hektar. Und das ist für mich als Betriebsleiter schon hochinteressant, wenn man das über verschiedene Jahre mal zusammenschreibt und überhaupt sieht,
was man so verbraucht.
Was man verbraucht. Natürlich haben wir 2 Solaranlagen auf dem Dach und heizen mit Hackschnitzeln. Aber was macht das überhaupt für einen Unterschied?
Mhm.
Und da komme ich erst dazu, in dem Moment, wenn ich mich ein bisschen tiefer da reinhänge und mir das anschaue im Detail. Und mhm. dazu regt diese, hat die Zertifizierung mich ganz stark angeregt. Mhm.
Du hast jetzt keinen kleinen Betrieb, im Gegenteil, mit 50 Hektar bist du schon, gehörst du schon zu den großen Betrieben auf jeden Fall. Also gerade auch im Bio-Weinbereich, würde ich sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, es gibt, wie viele Betriebe es gibt, die größer sind tatsächlich. Also Böcklin Wolf zum Beispiel hat ja irgendwie, glaube ich, das Doppelte sogar noch. Aber so insgesamt würde ich sagen, ist ein 50 Hektar Betrieb in Deutschland schon ein ziemlich großer Betrieb. Bist aber zum Beispiel kein VDP-Winzer, du hast eine ganz andere Ausrichtung eigentlich. VDP ist ja sehr präsent, machen viele Veranstaltungen, man sieht sie in den Städten auf Plakaten. Wie vermarktest du dich, wie bist du vernetzt, mit welchen Leuten arbeitest du zusammen? Weil so ganz alleine ist es ja auch nicht so einfach, ne?
Nein, und ganz alleine sind wir auch nicht und es gibt ja auch ein Weinleben neben dem VDP.
Ja, eben.
Nein. Und was die Grundlage von einem Betrieb ist, ist, glaube ich, die Konsistenz über Jahre, Jahrzehnte mit einer gleichbleibenden oder ähnlich bleibenden Philosophie und Qualität am Markt zu bestehen. Und dadurch hat man ganz viele Stammkunden, die teilweise bei uns in den Naturkochfachgeschäften zu finden ist, teils oder auch ein Großteil in der Gastronomie und mittlerweile auch ein nicht unerheblicher Teil im europäischen Ausland, im Export.
Okay. Und wie kommst du mit denen in Kontakt? Weil ganz am Anfang von unserem Gespräch warst du schon mal darauf eingegangen, irgendwie auf die Leute und auf die sozusagen auf die bessere Ausbildung des Geschmacks, auf mehr Informationen, die die Leute haben, wenn du mit denen im Gespräch bist. Wo triffst du die?
Das kommt drauf an, von wem du sprichst. Also Fachpublikum, Gastronomen, Importeure trifft man im Bio-Weinbereich ganz klar auch auf der Milesim Bio, einer nicht die älteste, aber die älteste Weinfachmesse im Biobereich, die alle Jahre in Montpellier stattfindet, aber die ganz ursprünglich auch mal in Marseille war und davor noch in Narbonne.
Ah, okay. Also
die hat eine ganz lange, da war ich mal und dann hat Schnee am Strand gelegen. habe ich immer noch im Kopf. Also reine Weinfachmessen, die sich dem Thema Bio verschrieben haben, aber genauso eben eine Pro-Wein oder eine Wine Paris oder mal die London Wine Trade Fair, als die früher noch gab. Auch Veranstaltungen, die Naturland, wir sind Naturland-Mitglied, Naturland macht oder die eben schon genannten
La Renaissance.
Die auch immer mal eine Veranstaltung ins Leben ruft, sei es parallel zur Prowein in Düsseldorf oder mal in Genf am Genfer See oder mal in Paris. Also da so vernetzt man sich schon. Und gerade letztes Wochenende war ich in Südbelgien und Luxemburg. Da hat unser Weinhändler oder Importeur für die Ecke seine Hausmesse gemacht, bei der wir dann seinen Kunden wiederum den deutschen Wein schmackhaft machen. Mhm. Also es ist nach wie vor ein sehr persönliches Kennenlernen und Probieren und Vernetzen.
Ich habe tatsächlich deine Weine auch kennengelernt über den Biofachhandel so in den 90er Jahren. Wie hat sich das verändert? Weil, ich sag mal so, das war damals der Bioladen meines Onkels, den du auch gut kennst. Das war eine Einzelunternehmung, ja, irgendwie, das waren Einzelkämpfer. Heutzutage hat man die ja praktisch so gut wie gar nicht mehr. Also es gibt ja nur noch die großen Ketten eigentlich, die Weine vertreiben. Wie hat sich das für dich geändert als Winzer?
Das hat Höhen und Tiefen gehabt in den Zeiten. Am Anfang mehr Höhen und mehr Wachstum, weil ganz viele Individualisten kleine Läden eröffnet haben und da gehörte natürlich zum guten Ton und Lebensstil auch eine leckere Flasche Wein dazu. Mhm. Und aus diesen kleinen individuellen Läden hat sich dann aber auch eine supermarktähnliche oder Bio-Supermarktstruktur entwickelt mit sehr großen Mitspielern und professioneller Distribution. Also nicht der Winzer, der mit dem Buschen kommt, sondern das hat alles mit genauer Taktung zu tun. Mhm. Und das war mit Sicherheit in den Anfängen auch positiv, um die Ideologie oder die Idee, den Bio-Wein besser verfügbar zu machen und den Leuten mehr die Möglichkeit zu geben, damit in Kontakt zu kommen, waren diese Verkaufsstellen mit Sicherheit top. Was jetzt momentan stattfindet, kann ich noch nicht beurteilen, weil die Naturkostläden, die von Leuten wie deinem Onkel, die verschwinden langsam. Es sind nur noch große Geschäfte mit 600, 700, 800 Quadratmetern und mehr. Und natürlich findet sich jetzt auch viel Bio, auch bei den Lebensmitteln, im klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Und der ist nicht, zur Zeit zumindest, nicht unser Partner, weil es eine andere Augenhöhe in den meisten Fällen ist. Und da müssen wir erst lernen, mit umzugehen, ob man das möchte oder braucht oder wohin die Entwicklung geht. Weil auch die Naturkostfachgeschäfte sind ja sehr zentralisiert als Filialisten geführt mittlerweile. Also die Welt hat sich da verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich hab manchmal den Eindruck, dass jetzt gerade diese großen Bioketten das auch einfach total verpasst haben. Aber vielleicht war es auch für sie, es ist leider unter der Wirtschaftlichkeit sozusagen weggefallen, dass sie neben dem ganzen, also neben den vielen Massenabfüllungen, die es ja im Bio-Wein genauso gibt, tatsächlich so das Individuelle, die charaktervollen Weine einfach, dass sie einfach hinten rüber gekippt sind zum großen Teil. Ne? Also das hat ja mit dem zum Beispiel jetzt, was ich da in den 90er Jahren kennengelernt habe, bei Michael überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ich meine, da stand Collet de Saron irgendwie im Regal, ja, und Domaine de Lecue und weiß nicht, halt so Herrnsheim eben und deine Weine eben auch oder vielleicht sogar am Anfang noch die von deinem Vater. Und das suche ich in den meisten Filialen jetzt bei mir in Hamburg eigentlich in einem Bioladen vergeblich. Das ist so gut wie überhaupt nicht mehr vorhanden, sowas. Ne?
Das ist lang nicht mehr so individuell.
Ja, ja.
Und ist oft nicht. Früher waren die Weinsortimente auf die Vorlieben des Geschäftsinhabers ausgerichtet.
Zum Teil, ne?
Was der gern trank, wo der Geschäftsinhaber sich mit identifiziert hat vom Bioladen, das hat er angeboten, das hat er verkauft, da stand er. Mhm.
Da stand er halt hinter, genau.
Und da das hat
ist wie ein guter Sommelier, ne?
Wie der Sommelier von dem kleinen Lädchen. Und genauso hat er gesagt, ich habe den Salatkopf vom Bauer Schulze-Wedmer, ich habe den Spargel vom Hof, genau so. Und das hat sich ja aber bei diesen Sachen teilweise auch davon weg entwickelt und hat sich vereinheitlicht. Und die Läden, ich habe eben gesagt, die haben dann plötzlich 600, 800 Quadratmeter und nicht mehr 80, arbeiten auch mit Studenten, mit Personal, die selbst dem Wein vielleicht nicht so nahe sind wie Inhaber von vor 30 Jahren. Und von daher sehen wir da auch eine Veränderung.
Du bist aber ja sozusagen parallel dazu, dass sich jetzt dieser Bereich verändert hat, bist du ja gewachsen. Also,
ich bin immer noch 1,80 Meter.
Ja, okay, als Betrieb gewachsen. Als Betrieb gewachsen, dein Betrieb ist gewachsen, während sozusagen dieser Markt sich verändert hat. Das heißt, inwiefern, also welche Kanäle hast du dann für dich so gefunden?
Es sind ja immer zwei Richtungen, die da eine Rolle spielen. Einmal die Seite der Produktion und einmal die Seite der Vermarktung. Und du hast jetzt angefangen mit dem, welche Kanäle hast du gefunden? Mhm. Ich sehe es hier ein bisschen andersrum noch. Ich sehe den Ursprung erstmal in den Möglichkeiten. Wir haben in Mettenheim in den letzten 25 Jahren die Chance gehabt, dass zwei Betriebe, mit denen wir immer schon zusammengearbeitet haben, die durch die Nähe zu meinem Großvater und meinem Vater, dass die umgestellt waren auf biologischen Weinbau. Wir mit denen zusammengearbeitet haben, die beraten haben. Mhm. Und die beide irgendwann gesagt haben, sie möchten den Betrieb abgeben. Mhm. Oder sie möchten nicht den Betrieb, sie möchten die Flächen abgeben. Und das ist natürlich eine Chance gewesen, wie ich keine andere bis jetzt hatte, bio bewirtschaftete Flächen, auch schon viele Jahre bio bewirtschaftete Flächen, in meinem Terrain, sage ich mal, wo ich mich auskenne, wo ich zu Hause bin, die ich mit meinen Maschinen bewirtschaften kann, direkt in der Nachbarschaft dazu zu bekommen, das war natürlich eine Chance,
die ich praktisch nicht ablehnen konnte.
Mhm. Und wir kooperieren auch noch mit zwei anderen Mettenheimer Betrieben, die teils für uns auch Traktor fahren oder arbeiten, im Keller mitmachen. Und ich sehe da eine große Chance drin, eben so über die Zusammenarbeit Betriebe weiterzuentwickeln. Ja, aber in dem Fall der beiden, die da aufhören wollten, auch Gott sei Dank zeitlich nicht gleichzeitig, ist der Betrieb gewachsen und konnte sich hier in Mettenheim mit top weiteren Lagen, teilweise in unserer direkten Nachbarschaft angrenzend an uns, wie sagt man, erweitern. Und das hat den Vorteil, dass die Fläche an sich größer geworden ist. Und das ist die Seite der Produktion. Und wir sind, habe ich vorhin ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, hier 65 ausgesiedelt. Das heißt, wir sind mitten in den Weinbergen. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, dann über noch einen Anbau von einem Gebäude, das eben möglich zu machen, dass dieses Meer an Trauben hier verarbeitet wird. Das, was du eigentlich angesprochen hast, war ja auch die Seite auf dem Markt.
Auf dem Markt dann, das ist ja schon auch eine Herausforderung dann, wenn du so, also im Prinzip zwei Betriebsflächen mit dazu nimmst. Und
Die waren beide kleiner wie unsere eigene Fläche, aber ich habe auch da die Chance gesehen. Und was wir ja in den letzten 40 Jahren hier gesehen haben, ist, dass, ich will nicht sagen die Qualität der deutschen Weine war schon immer top, vielleicht die Vielzahl nicht so, aber dass sich die Akzeptanz und die Neugierde und das Interesse an hochwertigen deutschen Bioweinen, das hat sich über die letzten 30, 40 Jahre stetig erhöht. Mhm. Und die Neugierde des Konsumenten hat es möglich gemacht, diesen Wein dann auch zu verkaufen und zu platzieren und jedes Jahr wieder aufs Neue. Und ich glaube, das ging nur so gut, weil wir in der richtigen Zeit waren, wo der hochwertige deutsche Wein in Deutschland selbst und auch im europäischen Ausland, wir exportieren fast 50% unserer Produktion, einen enormen Stellenwert wieder gewonnen hat, der uns da sehr geholfen hat. Das Interesse am Riesling ist und Spätburgunder ist in ganz Europa riesengroß. Jetzt ist in den ersten Ländern, will ich sagen, Riesling ausgelernt, jetzt wird plötzlich gelernt über Silvaner, jetzt wird geguckt, was geht in dem Weißburgunder. Chardonnay ist eine Geschichte, weil der besser mit den warmen Temperaturen zurechtkommt, die wir hier haben und wir ja auch kalkige Böden haben, ähnlich wie im Burgund. Also wir sehen im Moment, dass Märkte außerhalb von Deutschland so ein bisschen über den Riesling-Horizont ausgucken.
Ich glaube, Deutschland selber ja auch.
Ne? Deutschland schon länger. Ja. Aber das ist natürlich jetzt die nächste Möglichkeit.
Und auch Herausforderung.
Man
switcht ja nicht mal eben so einen Weinberg um. Also nein, man kann umpfropfen, man kann neu pflanzen, aber das sind ja alles auch wiederum Investitionen.
Aber wir waren ja kurz vorhin in den Weinbergen und wir haben in einem Weißburgunder gestanden. Ich habe dir einen Sauvetage gezeigt. Mhm. Nach wie vor in den besten Lagen wächst halt Riesling, Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder bei uns.
Genau, und dann gibt es noch zwei Exoten, die eigentlich gar keine Exoten sind, weil sie irgendwie möglicherweise schon vor Jahrhunderten hier gestanden haben mal oder zumindest in anderen deutschen Anbaugebieten. Zwei Rebsorten, der Namen du nicht mehr aufs Etikett schreiben darfst. Ich glaube, am Anfang hast du es mal gemacht.
Die ersten Jahre stand das alles da drauf.
Genau, zwei Rebsorten, die das, was man brummen hört im Hintergrund, das ist der Hund, der ist eingeschlafen und
und schnarcht vor sich hin, mit seinen fast 14 Jahren.
Das lassen wir einfach so, ne? Das gehört dazu heute.
Ja.
Genau, also zwei Rebsorten, die zum Standardrepertoire in deutschen, wahrscheinlich vor allem gemischten Sätzen gehört haben, die auch im 19. Jahrhundert definitiv noch hier waren. Es gab ja da 1936 in Deutschland, dann, wir wissen, um welche Zeit es sich da handelt, da gab es dann plötzlich die Idee, dass man nur noch wenige Rebsorten anbauen darf überhaupt. 10 weiße, 8 rote waren es, glaube ich. Ja. Im deutschen Nährstand, reichsdeutschen Nährstand hat man das dann. Die Franzosenreben durften dann eh nicht mehr angebaut werden, weshalb Sauvignon Blanc und Chardonnay dann auch bis in die 90er Jahre gar nicht erlaubt war. Aber auch eben diese alten. Und für zwei davon hast du dich entschieden. Welche sind das?
Das ist bei den roten der fränkische Burgunder oder der kleine Burgunder auch genannt. Und bei den weißen ist es der grünfränkisch. Leider haben wir die zwei Sorten ausgesucht, die den Namen oder das Wörtchen fränkisch im Namen tragen, was uns dann eben dieses Unglück gebracht hat, dass sie in einer Liste nicht drinstehen und mit dem Wort fränkisch was suggerieren, dass es ein Wein aus Franken wäre, weshalb wir den Namen nicht mehr verwenden können. Aber die Ursache, dass wir die Reben ausgewählt haben, war die gute Eignung für die Kalkböden, die wir hier haben, und auch die Historie, dass sie schon mal hier mit angebaut wurden. Der Grünfränkisch zum Beispiel war wohl ein Bestandteil der Urliebfraumilch, die ja, wie wir alle wissen, hier aus dem Bereich Worms kommt.
Ja.
Und mich hat daran interessiert, wie können wir denn mit dem Know-how von heute, nicht unbedingt mit der Technik von heute, aber mit dem Know-how von heute, was können wir denn aus diesen alten Rebsorten machen? Und so haben wir uns für diese beiden entschieden. Und du hast sie probiert. Ich glaube, sie passen hierher nach wie vor. Der Grünfränkisch tut sich ein bisschen leichter wie der fränkische Burgunder, als wie der Rote. Und der Rote hat sehr, sehr niedrige Erträge. Aber so muss man da seine Erfahrungen selbst sammeln, weil viel Erfahrung gibt es mit den Trauben ja nicht oder mit den Rebsorten ja nicht.
Aber jetzt ist das tatsächlich so, ich meine, diese Rebsorten haben ja früher mal so geheißen.
Ja.
Ja. Und dann waren sie im Prinzip verschwunden, sind wiedergefunden worden in irgendwelchen, keine Ahnung, Heckenbüschen. Ich glaube, in Halle, glaube ich, der Rote Burgunder. Ja,
genau.
Ist dann durch eine Rebschule wieder sozusagen
vermehrt worden. Definiert erstmal.
Ja, genau, definiert, vermehrt. Und gehört sozusagen zur Auswahl historischer Rebsorten in Deutschland. Und dann pflanzt ihr das wieder an. Und dann wird euch verboten, diesen Namen aufs Etikett zu schreiben, weil er irgendwas mit Franken suggeriert, was er im Zweifelsfall ja auch hat. Aber wenn du das in Rheinhessen anbaust, darfst du es nicht so nennen. Also das ist doch total absurd eigentlich, oder nicht?
Verstehen muss man das nicht. Das ist Politik, ich meine,
oder Gesetz. Wer genau hatte denn was dagegen?
Also wir haben das am Anfang auch nicht für ernst genommen. Irgendwann stand die Weinkontrolle
Schildbürger,
hier.
Ne?
Ja, irgendwann stand die Weinkontrolle hier im Hof und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Anzeige oder einen Nachforschungsauftrag aus Würzburg gäbe, wo der dortige Lebensmittelkontrolleur die Flasche im Weinregal gefunden hat von der Weinhandlung. Und da steht ja was mit Fränkisch drauf, es ist aber ein rein hessischer Wein.
Mhm.
Dann ging diese Anfrage hier nach Rheinland-Pfalz und deswegen stand der Weinkontrolleur und ich sollte ihm das dann erklären. Und das war ja ganz einfach erklärt, weil auch in der Weinbaukartei, wo wir unsere Flächen kartieren, wo wir sagen, was gepflanzt ist, in welchem Jahr, welche Unterlage, standen die Rebsortennamen drin. Die Prüfnummer, also die AP-Nummer für den Wein, um ihn in den Verkehr zu bringen, war auch unter dem Namen beantragt und genehmigt worden. Also sagte niemand was dazu. Und es ging ja die ersten Jahre auch alles ganz mit den Rebsortenbezeichnungen gut. Und da habe ich das alles dargelegt. Dann hat er seine 7 Sachen wieder genommen, ist wieder nach Mainz, hat das dokumentiert und hat es nach Franken zurückgeschickt. Irgendwie war keiner richtig glücklich damit und dann wurde da etwas tiefer gegraben. Nicht bei uns, sondern in der rechtlichen Grundlage. Und es gibt tatsächlich von 1971, als das Weingesetz novelliert wurde damals, wohl eine Liste, wo unterschiedliche Regionen von Europa sich gegenseitig Namen akzeptieren, mhm, wenn es Qualitätswein ist.
Ja.
Wir haben ja sonst, hätten wir ja das gleiche Problem bei Weißburgunder,
ja,
weil das Burgund drin vorkommt. Hm. Oder dem Blaufränkisch, den es in Österreich gibt, ja, der hätte ja dasselbe Problem wie unser Grünfränkisch, nur mit einer anderen
Farbe. Adelfränkisch, Grünfränkisch, genau.
So. Und da wurde herausgefunden, es gibt eine Liste, eine Positivliste, wo, oder blauer Portugieser hier in Rheinhessen, früher eine wichtige Rotweinsorte, mhm, hat ja mit Portugal reichlich wenig zu tun.
Ja.
Und in dieser Liste sind die historischen Rebsorten, die in dem Zeitraum 1971 noch nicht wieder gefunden wurden, nur in, mhm, der Literatur vorhanden waren, nicht aufgenommen.
Ja.
Und diese Liste ist aber nicht auf Fortschreibung ausgelegt.
Ah, okay.
Also man kann jetzt, okay, keinen Antrag stellen, die Liste fortzuschreiben. Das geht nicht. Und als das heraus...
das ist auch total absurd.
Ja, man hat es so festgestellt und es, ja, ist umstößlich.
Mhm, okay.
Und als das Exempel da statuiert wurde an uns, weil unser Weinhalter, es betrifft andere Weingüter, die diese Rebsorten anbauen, genauso wie uns.
Ja, ich habe gestern mit dem Christoph vom Weingut am Schlipf zum Beispiel gesprochen. Irgendwie.
Das interessiert, es betrifft auch die fränkischen Weingüter.
Ja, ja, eben. Ne? Ja, ja,
ja. Also der Schuss ging nach hinten, ja, los, es betrifft auch die fränkischen Weingüter und unser fränkischer Burgunder, also der Rote, heißt seitdem ich dieses Dokument dieser Namensänderung bekommen habe, steht Zeitensprung ohne Worte unten, mhm, drunter, weil das einfach mein Bauchgefühl damals, mhm, war und habe gesagt, so, wir sind so ein kleiner Betrieb, wir können unsere Gefühle auch mal auf dem Etikett äußern. Mhm. Ich war ohne Worte, dass das durchgegangen ist, mhm, und deswegen heißt dieser Wein jetzt ohne Worte. Und beim Grünfränkisch, bei dem Weißwein, der übrigens sehr gelb, wie ein sehr gelbfruchtiger Burgunder oft daherkommt, also eine sehr spannende Nase hat.
Wir hatten den tatsächlich am Montag im Glas und hatten so ein bisschen auch den Eindruck, obwohl es noch ein junger Jahrgang war, dass er in der Nase erinnert an gereiften Silvaner.
Sehr, sehr gelbfruchtig.
Ja, so. Ja, 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 genau.
Ja, ja. Ja. Und wo wollte ich hin? Eben mit der Namensgebung.
Namensgebung vom
Zeit. Und dann haben wir uns da überlegt, dann hat uns das ja gleich zweimal betroffen, dieses Namensverbot. Und dann haben wir überlegt, was nehmen wir. Und es gibt ein Synonym, das ist Bormeo Wert, also der grüne Wormser. Mhm. Aber da ich weder Latein spreche noch gelernt habe, mir war der Name irgendwie zu
abstrakt.
Auch wenn er aus der Literatur stammt.
Oder zu gewollt oder so.
Er stammt aus der Literatur. Mhm. Der Andreas Jung kann das nachvollziehen, dass, mhm, der früher so...
Genau, der Andreas Jung ist der Ampelograf, der die auch entdeckt hat.
Richtig. Wieder, ne? Genau. Und von daher sind wir einfach hingegangen und machen es, wie es bei Apfelsorten oder Birnensorten, alten, wir nennen es einfach alte Sorte.
Mhm.
Und wir haben ja diese zwei Weine unter dem Überbegriff Zeitensprung, also einen, mhm, Sprung in der Zeit.
Mhm.
Bei uns im Sortiment und mit dem Begriff alte Sorte können wir wunderbar das vermitteln, was es ist,
mhm,
ohne den eigentlichen Namen dann zu benutzen.
Ja.
Und in einer Weinexpertise habe ich natürlich den Rebsortennamen mit im Spiel, aber nicht auf der Flasche, nicht mehr auf der Flasche.
Ja. Gelbfruchtig, sagst du, hat auch eine schöne Fülle am Gaumen, mhm, passt, glaube ich, auch insgesamt sehr gut in dein Sortiment. Weil das sind schon auch Weine, das hängt auch mit den Lössböden, glaube ich, zusammen hier. Die haben schon auch einfach eine Fülle, eine Saftigkeit.
Eine Opulenz
ja, teilweise auch, genau. Wie würdest du deinen Stil so beschreiben? Also der ja eben tatsächlich auch auf den Gegebenheiten mit basiert, die du hier auch hast.
Wie man vorfindet.
Genau,
also,
genau.
Wenn wir bei dem Grünfränkisch bleiben, bei dem Zeitensprung, ist die Geschichte, die Trauben werden, die einzelnen Trauben dieses Weinbergs werden sehr unterschiedlich reif. Und wir haben in den meisten Jahren zwei Erntedurchgänge, wo wir erstmal die Reifen oder an die Überreife gehenden raus vorlesen und dann eine Woche später den Rest nochmal holen. Und dadurch können wir den Stil, von dem du sprichst, oder wo, wie sehe ich mich, können wir den beeinflussen. Mhm. Und das geht bei wenig Sorten so gut wie bei diesem, bei dieser, weil ich wirklich sehen, an der Traube sehen kann, die sind am Anfang noch ein bisschen wie matt, wie so eine Piwi-Rebsorte teilweise, ein bisschen matt. Und plötzlich werden die goldgelb glänzend und dann ist es zu spät. Mhm. Und da kann ich das ausmachen. Sonst würde ich meinen Stil, wie beschreibt man seinen eigenen Stil, das musst du doch machen.
Das stimmt eigentlich. Ich habe ja schon damit angefangen.
Ich suche das rebsortentypische Aroma einer Traube und arbeite darauf hin, das von der Traube in die Flasche zu bekommen. Mhm. Also beim Sauvignon Blanc und beim Riesling arbeiten wir relativ reduktiv vom Sauerstoffeinfluss, allerdings mit gewissen Standzeiten, vor allen Dingen beim Sauvignon Blanc meistens 12 bis 18 Stunden, um möglichst viel aus den Schalen raus zu extrahieren. Mhm. Beim Chardonnay haben wir sehr aromatische Chardonnays, da toleriere ich viel mehr die Oxidation. Also für mich ist das wichtig, dass ich das, was mir die Pflanze, die Traube auf dem Standort bietet, dass ich das probiere zu unterstützen. Mhm. Weil beim Wein sind wir ganz klar so, wir haben hier ein Kulturgut und kein Naturgut. Die Natur will kein Wein herstellen, sondern die möchte, dass die Rebe sich vermehrt.
Ja.
Das heißt, wir Menschen haben schon einen großen Einfluss darauf. Und jeder hat ja so Bilder im Kopf von einem Wein, wie ein Chardonnay zu schmecken hat, wie ein Silvaner einem vorkommt. Und das eine ist eben ein bisschen mehr mit Holz geprägt, nachhaltig, lange. Der andere ist ein bisschen spitzer, frischer von der Säure. Und diese Ideen bewegen mich bei der Herstellung der Weine oder bei der Kälterung und Lagerung der Weine. Und dann wird mit ganz althergebrachten Standzeiten, Hefelager, Gebinden, wir haben ein paar Amphoren im Keller, wir haben Edelstahltanks, was das Gros ist, aber auch etliches an großen und kleinen Holzfässern, um das, was ich in dem Wein sehe, zu unterstreichen. Mhm. Nicht nur um es zu machen, es muss ja schon da sein, sondern um es zu unterstreichen. Mhm. Und bei dem Grünfränkisch haben wir angefangen, in den ersten Jahren den zu 100% auch in der Amphore auszubauen, weil ich gedacht habe, wenn ich schon so eine alte Rebsorte habe,
dann kann ich
auch eine alte Ausbautechnik nehmen. Der muss aber dann, man muss dem schon relativ genau auf die Finger gucken, dass der nicht zu kühl wird, sonst bleibt der irgendwann süß. Mhm. Der ist da so ein bisschen tricky. Mhm. Und es wird mittlerweile auch, ich habe mit Uli Martin darüber letztens mal philosophiert, er hat das auch so festgestellt und andere Kollegen auch, vielleicht hat das damit zu tun, dass die Liebfraumilch früher auch ein bisschen eher der mildere Wein war. Dass der vielleicht in vielen Jahren einfach aufgehört hat zu gären.
Uli Martin ist der...
Der Rebenzüchter.
Rebenzüchter,
der genau. Ja. Weil es vielleicht im Keller zu kalt wurde und der sich dann geschüttelt hat und ist nicht mehr bis zum Ende.
Ja.
Reine Spekulation. Aber wenn man so neben seinen Tanks steht oder Fässern steht und Amphoren steht und den Wein mal wieder probiert und dann denkt, wieso will er denn jetzt nicht oder so, kommen eben solche Erfahrungen dann auch dabei raus.
Ja.
Und also wir unterstützen hier das, was uns die Trauben mitgeben. Ja. Und wir haben ja eine Vielzahl von Rebsorten, wie du weißt. Und ich glaube, wir machen das da gar nicht so schlecht, weil wir haben die Rebsorten, bei denen ich malolaktische Gärung gar nicht mag, wie eine Scheurebe oder einen Riesling oder Sauvignon Blanc. Allerdings arbeiten wir auch ganz viel mit leicht Holzfass gelagerten Weinen, Chardonnay, die auch die malolaktische Gärung durchgeben. Mhm. Und das im selben Weinkeller. Mhm. Also das hat viel damit zu tun, was man in den Wein hineindenkt, wie ich ihn ausbauen möchte. Habe ich jetzt nicht viel zu meinem Stil gesagt und nur zu
Weiß,
und nur zu Weißweinen, aber sonst wäre... Ja.
Wir bringen jetzt auch Weißwein. Stefan, ich danke dir sehr.
Gern geschehen.
Sagen wir auf die nächsten 75 Jahre ökologischen Weinbau.
Gerne auch.
In der Familie. Ne? Also erstmal ist ja der Lukas dran, ja. Genau, als nächste Generation. Und wir trinken jetzt einfach Mettenheimer Löss.
Riesling von 25.
Cheers.